Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 26. September 2022. Und wir müssen uns erstmal entschuldigen. Der Podcast heute kommt ein paar Minuten später als sonst. Warum? Weil ich erstmal dieses unfassbare Ergebnis der Wahl in Italien sacken lassen musste. Verdammt nochmal, im Jahr 2022 eine neue Rechtskoalition mit einer Postfaschistin vorneweg. Das ist Europa im Jahr 2022. Ich bin immer noch sprachlos über dieses Ergebnis. Ich meine, wir alle haben es geahnt. Wir alle haben geahnt, dass die Wahlbeteiligung niedrig wird, dass es genau in diese Richtung geht. Aber dass es jetzt wirklich so weit kommt, ich dachte, irgendwo kommt eine Stimme der Vernunft und sagt, das können wir nicht machen. Wir sind Italien, wir werden geliebt, wir sind doch ein internationales Land. So eine Regierung, das können wir nicht machen. Und jetzt machen die das doch. Und ich glaube, es ist nicht das erste Mal. Moment, ich erinnere mich schon mal an eine Nacht, wo ich dachte, nein, das wird nicht passieren. Und dann kam Donald Trump. Und ich erinnere mich an eine Nacht, wo ich sagte, nein, das wird nicht passieren. Niemals, aber auf gar keinen Fall. Und dann kam der Brexit. Und jetzt Italien. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin immer noch nicht ganz durch, das zu verarbeiten. Bis morgen früh habe ich das geschafft. Und dann gibt es ausführliche Wahlanalysen zu dieser durchgeknallten Wahl in Italien. Hier bei Wach und Wichtig. Stattdessen gucken wir nach Russland, wo auch am Wochenende die Teilmobilmachung weitergegangen ist. Teilmobilmachung bedeutet was anderes als in Deutschland. Putin zeigt sich im Grunde von seiner sozialen Seite, so muss man es sehen. Er mäßigt den Eintritt für Schüler, Studenten und Senioren in den Ukraine-Krieg. Und noch was, man wird quasi als teilmobil gemachter Mensch auf der Straße angesprochen. Also egal, wo man läuft, kommt einer vorbei und sagt, hey, na, Bock auf Krieg? Nicht. Rein im Bus und los geht's. Und man muss auch wirklich mal sagen, am Wochenende dachte ich, gerade für deutsche Ohren klingt der Begriff Teilmobilmachung komplett irritierend. Da denken wir natürlich eher an die Ausbreitung des Mobilfunknetzes und des Internets. Ab und zu hat man Empfang, aber die Löcher sind eben immer noch größer als die Abdeckung. Und so ähnlich ist es bei der russischen Armee auch. Es gibt mehr Löcher, als man mit Kanonenfutter, auf Russisch Rekruten, stopfen kann. Ähnlich semiaktiv sieht's beim Gerät aus, wie ich am Wochenende mitbekommen habe beim Fernsehen gucken. Mancher Panzer hat einen Totenwinkel von 360 Grad. Bei anderen geht nur noch der Scheibenwischer. Lediglich die bordeigene Minibar scheint bei allen russischen Kampffahrzeugen perfekt zu funktionieren. Dagegen scheinen die Beine von noch zu rekrutierenden Russen nur in Richtung Westen zu funktionieren, was die ganze Angelegenheit ein bisschen schwieriger macht. Deswegen will Putin sie vermutlich auch dringend an die Front schicken. Viele Russen hat er so mobil gemacht, dass sie schon in Istanbul sind. Wieder mal wird Putin Opfer seines eigenen Erfolgs. Das arme Schwein. Währenddessen werden in den besetzten Gebieten weiter Referenden abgehalten, ob die Menschen dort gerne Russen werden möchten. Ja, auch das ging am Wochenende weiter. Und bei dieser Frage scheinen viele noch zu zögern und sagen, so viel Alk kann ich unmöglich zum Frühstück trinken. Ich hungere wirklich ungern oder ich stehe schon gern in Schlangen an, um schließlich festzustellen, dass alles ausverkauft ist, aber nicht länger als 2 Stunden am Tag. In der Tat muss ich sagen, wäre es mal interessant, solche Referenden auch in Deutschland durchzuführen. Und ich möchte nichts verwetten darauf, ob sich Bayern oder Schwaben noch für den Beitritt zur Bundesrepublik entscheiden würden. Ich möchte nichts verwetten. Und heute ist Montag, das heißt, heute ist wieder ein heißer Herbsttag. Ja, denn die Montagsdemos gegen die steigenden Energiepreise gehen weiter, unter anderem auch in Berlin und Brandenburg. Und das wundert mich, denn die Regierung tut doch verdammt viel für uns und für die Gaskonzerne. Denn Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister, denkt derzeit nicht über das Bäckergewerbe nach, ausnahmsweise, sondern auch darüber, wie man Gasimporteuren bei den stark steigenden Preisen am Markt helfen kann. Dafür hat er sich dann zusammen mit Kanzler Olaf Scholz die Gasumlage ausgedacht. Tolle Idee, allerdings mit ein paar Problemen. Zu hohe Belastungen für bestimmte Betriebe und auch für Privathaushalte. Dann hatte man durch Steuererleichterungen erstmal eine Lösung gefunden und dann kommt direkt wieder Kritik. Von wem dieses Mal? Von Putins Freunden bei der AfD? Nein, von Putins Freunden bei der Linken.
Ja, wie bescheuert ist das denn?
Nein, sie ist dieses Mal nicht schuld. Nein, denn hier ist sie, die 2375. Auflage unserer beliebten Reihe Streit in der Ampelkoalition. Denn am Wochenende jetzt geschah Folgendes.
Der Bild am Sonntag sagte Lindner, statt einer Gasumlage, die den Preis erhöht, brauche es eine Gaspreisbremse, die den Preis senkt. Das Bundeskabinett will sich am nächsten Mittwoch erneut mit der Gasumlage befassen. Die ist zunehmend umstritten, da von ihr voraussichtlich auch staatlich geführte Unternehmen profitieren würden, etwa Uniper.
Nur ärgerlich, dass Christian Lindner das der Bild am Sonntag gesagt hat. Da scheitert es ja schon an der indirekten Kommunikation zwischen Finanz- und Wirtschaftsminister. Die Bild am Sonntag liest Robert Habeck leider gar nicht. Kein Feuilleton, keine Buchbesprechungen, auch nicht seine eigenen Bücher. Dann schaut er eben auch gar nicht erst da rein. Warum auch? Ganz im Gegensatz zu Olaf Scholz, der kannte das Interview schon, bevor es überhaupt geführt worden war von Christian Lindner und hat sich direkt in den Regierungsflieger gesetzt und ist in die Golfstaaten geflogen.
Erste Erfolge auf der Golfreise des Kanzlers. Offenbar gibt es jetzt Verträge über Flüssiggas- und Diesellieferungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit deutschen Firmen. So soll eine erste Flüssiggaslieferung noch Ende 2022 losgeschickt und Anfang des kommenden Jahres an dem neuen, noch entstehenden Flüssiggasterminal ankommen.
150.000 Kubikmeter Flüssiggas? What the hell is that? Wie viel ist das? Ich weiß es nicht. Denn ab kommendem Jahr wird es dann vielleicht auch dauerhaft Verträge für die deutschen Firmen geben. Klingt doch ganz gut. Dann brauchen wir die Gasumlage bald vielleicht gar nicht mehr. Aber eine Sache klingt dann doch ein bisschen merkwürdig. Warum kauft Olaf Schlumpfi-Scholz denn auch noch Diesel? Ist das jetzt auch wieder eine Zukunftstechnologie? Ja klar, natürlich, Autos, Verbrenner, die kommen ja langsam, kommen ganz langsam in Mode. Also nur in den Ballungsgebieten sind sie schon angekommen, aber bald sicher auch auf dem Land. Ja, aber sorry, anderes Thema, zurück zur Emirate. Was sagt denn Scholz selbst zu seinem Gas-Coup?
Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt überall solche Projekte abgeschlossen werden. Wir müssen ja dafür sorgen, dass die Produktion von Flüssiggas in der Welt so weit vorangebracht wird, dass die hohe Nachfrage, die existiert, bedient werden kann, ohne dass zurückgegriffen werden muss auf die Produktionskapazitäten, die bisher in Russland genutzt worden sind. Das ist mit all den Projekten, die jetzt überall in der Welt, aber eben auch hier stattfinden, verbunden.
Er will uns unabhängig machen von russischen Importen. Wie schön. Löblich, löblich. Kommen die Flüssiggasmassen, die uns da ab kommendem Jahr dann erreichen, nur aus den Vereinigten Arabischen Emiraten? Nein, das kann doch wohl nicht sein, dass wir nur mit solchen Leuten Geschäfte machen, oder? Nein, die Sonntagsreise von Kanzler Scholz ist ja noch weitergegangen.
Er fliegt am Nachmittag weiter nach Katar, um in Doha mit dem Emir über weitere Energielieferungen in den Bereichen Flüssiggas und Wasserstoff zu verhandeln. Katar verfügt über die drittgrößten Gasreserven der Erde und ist nach den USA der zweitgrößte Flüssiggasexporteur der Welt.
Ach schön, während der Rest der Welt erst Ende des Jahres nach Katar guckt. Bei der Fußball-WM nämlich reist Scholz einfach schon jetzt mal dorthin, um unsere Energielieferungen zu, Achtung, diversifizieren. Nur, da ist doch noch ein Problem, oder? Warte mal, ich hab's vergessen. Ach ja, nicht nur Russland ist ein autoritärer Staat, der die Freiheit seiner Bevölkerung unterdrückt. Das können die beiden lupenreinen monarchischen Diktaturen Katar und Vereinigte Arabische Emirate auch ganz gut. Und das sind jetzt die neuen Energiefreunde Europas. Super. In Katar sind für den Bau der WM-Stadien und anderer Infrastruktur in den vergangenen Jahren übrigens tausende Arbeiter aus dem Ausland gestorben. Aber nicht nur das.
Nicht nur Gastarbeiter, auch viele andere Gruppen, wie zum Beispiel Homosexuelle oder Frauen generell, werden in Katar nach wie vor diskriminiert.
Soweit die Lage in Katar, und in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt's derweil immer noch die Todesstrafe, die meistens durch Erschießung erfolgt. Und wenn man vor der Ehe Sex hat, wird man vom Staat ausgepeitscht. Bah, da hätte ich jetzt noch mal Glück gehabt, muss ich sagen. Kommen wir zu hoffentlich erfreulicheren Nachrichten. In Kuba scheinen gerade eine ganze Menge wichtiger Reformen angestoßen zu werden. So soll es weitreichende Liberalisierungen im Familienrecht geben, über das die Bevölkerung in einem Referendum zu entscheiden hat.
Bei Annahme reformiert Kubas neues Familienrecht das Adoptionsrecht, legalisiert Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung, stärkt die Rechte von Frauen, älteren Menschen und Pflegenden und erhöht den Schutz vor häuslicher Gewalt.
Ja, wer sagt denn, dass in Diktaturen nicht auch manchmal positive Entwicklungen zu erkennen sind. Bleibt zwar die Ausnahme, aber ganz selten mal schon. Dafür gibt's aber in Demokratien manchmal ebenso Probleme, so auch bei uns in Deutschland. Das sagt zumindest der Normenkontrollrat, der die Bundesregierung unabhängig bei Gesetzentwürfen berät und feststellen musste, viele der von der Bundesregierung ins Parlament eingebrachten Gesetze sind handwerklich fehlerhaft oder kommen mit schwerwiegenden Folgen für die Bürokratie daher. Hä? Bürokratie? Haben wir sowas noch? Ich dachte, seit die FDP mitregiert, haben wir die abgeschafft. Komisch. Kann mir gar nicht vorstellen, welche Gesetze dabei auch gemeint sein könnten. Ich meine, die Gasumlage war doch einwandfrei. Also die haben wir doch alle nach 10 Sekunden verstanden, oder? Jetzt fordert der Rat entsprechend Reformen. Da kann ich nur sagen, viel Spaß dabei. Das wird lustig.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Wir gucken nach New York, wo heute die 77. Generaldebatte der Vereinten Nationen zu Ende geht. Die hat sich wenig überraschend mit Russlands Angriff auf die Ukraine beschäftigt. Das wurde Russlands Außenminister Sergei Lavrov dann irgendwann zu viel.
Lavrov verteidigte bei der UN-Generaldebatte erneut das Vorgehen seines Landes in der Ukraine. Moskau habe Verantwortung für seine Bürger übernommen. In diesem Zusammenhang wies er auch Kritik an den inzwischen gestarteten Referenden in mehreren von Russland besetzten Gebieten in der Ostukraine zurück.
Die Zahl des Morgens.
Die ist heute mal ein bisschen länger und beträgt 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden. Diesen neuen Weltrekord hat gestern beim Berlin-Marathon. Wer aufgestellt? Ich. Genau. Ich bin noch nicht mal an den Start gegangen und wenn, wäre ich wahrscheinlich Letzter gewesen. Nein, der Kenianer Eliud Kipchoge. Damit ist er ganze 30 Sekunden schneller gewesen als der bisherige Weltrekordhalter, der übrigens selber war. Ja, geil, oder? Wenn du dich eigentlich nur noch selbst übertreffen musst und dich nur noch selbst besiegen musst, wenn dein eigener Gegner du selbst bist, dann bist du eigentlich auch am Ziel.
Wach und wichtig. Das Interview.
Während es in einigen der von Russland besetzten Regionen im Osten der Ukraine seit Freitag Abstimmungen darüber gibt, ob man zukünftig zu Russland gehören soll, gab es in vielen russischen Städten am Wochenende ungewohnte Bilder. Nämlich Bilder von Demonstrationen. Das Ganze kommt nach der sogenannten Teilmobilmachung, die vom Kreml vergangene Woche verkündet wurde. So sollen erstmal 300.000 wehrfähige Männer eingezogen und in den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine geführt werden. Viele Menschen in Russland scheinen nun zu merken, in diesem Krieg geht es jetzt im Zweifel auch an die eigene Haut. Über die Stimmung und die aktuelle Lage in Russland spreche ich hier bei Wach und Wichtig mit Annette Kamera. Sie berichtet als Korrespondentin für das Studio der ARD in Moskau. Guten Morgen, Frau Kamera.
Hi, guten Morgen.
Es wurde in den letzten Tagen von überteuerten und dennoch ausverkauften Flügen in visafreie Länder wie die Türkei und von langen Staus an den Landesgrenzen berichtet. Sind das Bilder, die täuschen, oder ist es tatsächlich so, dass im Moment ungeheuer viele Menschen versuchen, Russland zu verlassen?
Ja, also die tatsächlichen Zahlen sind auch für uns sehr schwer einzuschätzen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt tatsächlich die Berichte darüber und das war tatsächlich auch so, dass die Flüge ausgebucht waren, gerade in Städte wie Istanbul oder Jerewan, dahin, wo man eben direkt fliegen konnte. Es gab dann allerdings für in ein paar Tagen wieder Flüge, die dann teurer waren. Das erinnerte so ein bisschen an die Zeit nach dem 24. Februar, als ganz, ganz viele Russen das Land verlassen hatten, die eben nicht einverstanden waren mit dieser sogenannten militärischen Spezialoperation. Und dann gab es wiederum Berichte von den Grenzen zu Finnland, zur Mongolei, zu Kasachstan und auch zu Georgien, wo lange Autoschlangen stehen. Die waren am Anfang, wurden die noch sozusagen nicht bestätigt, auch nicht von offizieller Seite. Und jetzt hören wir aber von kasachischer, mongolischer und eben georgischer Seite, dass tatsächlich mehr Andrang ist als sonst. An der Grenze zu Georgien sollen 2000 Autos ungefähr stehen. Das sind jetzt aber, wenn man ehrlich ist, dann auch nicht die Zahlen. Also ja, es wollen mehr Leute raus, aber der Verteidigungsminister Shoigu hatte mal davon gesprochen, dass es 25 Millionen wehrfähige Reservisten in Russland gäbe. Ob die Zahl hier stimmt, ist dahingestellt, aber es zeigt dann doch die Größenordnung, in der man sich hier bewegt.
Es gibt im Internet unzählige Videos aus oft nicht bestätigten Quellen, die Soldaten in Bussen, Flugzeugen und mit alter Ausrüstung zeigen. Was sind das für Truppen und sind die schon einsatzbereit?
Also es ist so, dass tatsächlich am 21. September, als verkündet wurde, wir machen jetzt Teilmobil, wie man das in Russland nannte, dass dann tatsächlich schon die ersten Leute eingezogen wurden und dann auch die ersten Busse schon losfuhren. Da war man extrem schnell. Es gibt auch vereinzelt Berichte darüber, dass Leute tatsächlich diese Vorladungen schon vor dem 21.09. erhalten haben, warum auch immer. Und man hat aber, also zumindest der, wir wissen ja auch nur sozusagen, was man von offizieller Seite verspricht. Man hat gesagt, ihr werdet nicht in den Raum der militärischen Spezialoperation eingesetzt. Aber rein rechtlich hat Russland natürlich das Recht, seine wehrdienstleistenden Soldaten überall hinzuschicken, wo es möchte. Und deshalb gehen wir davon aus, dass sie natürlich dann auch auf das in die Ukraine geschickt werden. Aber die machen am Anfang, sollen sie erstmal in ein Ausbildungslager kommen, dort ein bisschen ausgebildet werden und in Anführungsstrichen aufgepäppelt werden und dann entsandt werden. Aber es ist tatsächlich, also von außen sozusagen, schwer einschätzbar, wie lange diese Ausbildungslager sind, wie gut, wie tiefgreifend oder ob dann die Leute tatsächlich so ein bisschen, und das ist ja auch immer der Vorwurf, quasi als Kanonenfutter in die Ukraine geschickt werden.
Wie läuft denn diese Teilmobilmachung genau ab? Sie haben es eben gesagt, also zum Teil wurden schon die ersten Busse angeblich losgeschickt. Man hört auch davon, dass einfach Menschen auf der Straße angesprochen werden und direkt eingezogen werden. Ist das so oder wissen Sie Details, wer wie eingezogen wird oder werden müsste?
Ja, auch uns liegen vereinzelte Berichte vor, zum Beispiel von einem fast 60-jährigen Schuldirektor aus dem Gebiet Belgorod, glaube ich, der eingezogen wurde und in Wirklichkeit aber seinen Wehrdienst vor 30 Jahren geleistet hatte. Es gibt wiederum eine Menschenrechtsorganisation, die kritisiert, dass in Buratien, das ist eine Teilrepublik, die relativ arm ist, Menschen rekrutiert werden, die A, noch nie Wehrdienst geleistet haben oder B, viele Kinder haben und teilweise da sogar bei schon verstorbenen Menschen angerufen wird. Und es gab tatsächlich jetzt auch vor 2 Tagen die sehr überraschende Äußerung eines Gouverneurs oder des Gouverneurs aus der Teilrepublik Jakutien, der Fehler eingeräumt hatte, also der gesagt hatte, ja, bei uns wurden leider Menschen eingezogen, die eigentlich nicht hätten eingezogen werden sollen, zum Beispiel eben Leute, die keinen Wehrdienst geleistet hatten oder ein Vater von 4 Kindern und wir haben jetzt gebeten, dass sie wieder zurückgeschickt werden aus dem Ausbildungslager, weil die hätten eigentlich laut dem Präsidentenerlass nicht eingezogen werden sollen. Also da läuft tatsächlich einiges drunter und drüber und es ist aber so, dass jede Region eine bestimmte Quote zu erfüllen hat. Wie hoch die Quote ist, das wird nicht öffentlich gemacht. Deshalb können wir auch nicht nachzählen, ob dann in Summe tatsächlich nur 300.000 Menschen eingezogen werden. Aber da muss jetzt jeder ran. Und in Moskau zum Beispiel wo hat der Bürgermeister den Menschen dann auch ein bisschen mehr Geld versprochen, weil dort verdient man besser als im Rest Russland. Und obwohl sozusagen der Sold relativ hoch ist, ist er dann doch nicht so viel höher als das durchschnittliche Einkommen in Moskau. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, wir legen noch was drauf, damit mehr Leute sozusagen eingezogen werden können und dienen können.
Am Wochenende tauchten dann auch noch Berichte auf von Demonstrationen in russischen Städten. Auch ein Bild, das man eher selten sieht. Es gab wohl auch hunderte von Verhaftungen. Kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine im Februar gab es auch schon Demonstrationen, bis es damals auch wieder etliche Verhaftungen gab. Wer traut sich denn da derzeit in Russland für Demonstrationen auf die Straße?
Wir hatten Demonstrationen tatsächlich nicht nur am Samstag gesehen, sondern auch am Mittwoch, nachdem die Mobilmachung verkündet worden ist. Damals waren es 1400 Festnahmen, jetzt waren es um die 700 Festnahmen. Im Vergleich aber zu den Demonstrationen, die Sie ansprachen, nach Beginn des Einmarsches, da gab es 15.000 Festnahmen, laut dem Menschenrechtsportal OWD Info. Das heißt, die sind jetzt viel kleiner. Gleichzeitig sind es die größten Antikriegsproteste seit den Protesten nach dem 24. Februar. Und es waren viele junge Leute dabei, es waren auch viele Frauen dabei. OWD Info sprach von rund 50% Frauen. Man hat aber in Moskau ganz gut gesehen, wie das ablief. Das waren gefühlt nicht besonders viel mehr Menschen als die dann auch festgenommen worden sind, weil die Polizei nahm da tatsächlich einen nach dem anderen mit und führte die dann vom Platz und räumte die Demonstration dann sehr schnell. Und am Samstag waren sie tatsächlich noch effektiver unterwegs. Das heißt, es waren dann weniger Leute da und die wurden aber noch schneller abgeführt.
Was denken Sie denn, wie lange die Menschen jetzt dieses Mal durchhalten können, trotz Verhaftungen zu demonstrieren?
Ja, das das ist schwer zu sagen. Es ist aber so, dass eigentlich meistens läuft es so ab, dass die Leute dann ein Sutki, also ein 24 Stunden sozusagen eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen und dann vielleicht verurteilt werden zu einem Arrest oder einer Geldstrafe. So war das in der Vergangenheit, auch weil man sich überlegen muss. Also ich meine, 15.000 Leute dann sozusagen in Haft zu schicken, ist auch selbst für einen autokratischen Staat eine sehr große Anstrengung. Und man hat aber gesehen, dass obwohl am Mittwoch ja schon so rigide durchgegriffen wurde, am Samstag auch wieder Menschen auf die Straße gegangen sind. Und das waren junge Menschen. Es gab da zum Beispiel auch ein Video von, das ganz interessant, von einem jungen Mann, der pro-Regime war. Der hat dann diskutiert mit den Protestierenden, die gegen die Mobilmachung protestiert haben. Und dann meinte er so, ja, seid ihr denn etwa nicht dafür, dass wir hier beschützt werden und dass der Donbass beschützt wird? Und sie so, warum denn der Donbass? Also was hat es denn mit uns zu tun? Ja, das ist doch unser Staatsterritorium. Hä, das überhaupt war noch nie unser Staatsterritorium. Er so, doch, historisch schon. Also da verläuft sogar sozusagen auch in der jungen Generation verläuft da auch die Trennlinie. Und der Staat versucht, das kann man jetzt auch ganz gut sehen, mit allen Mitteln diese große Erzählung zu kreieren. Also diese Sache von, ihr müsst dienen gehen, weil wir dort die Unseren beschützen, weil wir dort sozusagen als Russland angegriffen werden. Und diese Erzählung verfängt eben bei manchen besser und bei manchen schlechter. Und für viele, auch gerade junge Leute, die kritisch eingestellt waren gegenüber dem Krieg und aber trotzdem nicht gegangen sind, ist es jetzt aber dann schon auch so ein bisschen nochmal der nächste Schritt, die nächste Eskalationsstufe. Deshalb sind die auf die Straße gegangen. Ob sie das allerdings sozusagen so durchhalten können, ist die andere Frage. Also schon allein, weil das einfach ganz geringe Zahlen waren an Demonstrierenden.
Ist denn etwas darüber bekannt, ob sich in der Masse die Einstellung der russischen Bevölkerung zum Krieg in der Ukraine jetzt geändert hat durch die Teilmobilmachung? Oder ist es nach wie vor so, dass Putin sehr viel Rückhalt hat und die gehen, denen geht es vor allem um die eigene Haut?
Ja, also es gibt tatsächlich keine belastbaren Statistiken, die mir jetzt vorliegen. Also es gab immer mal wieder Umfragen, aber da muss man extrem vorsichtig mit umgehen, weil in einem repressiven Staat, wo jeder weiß, wie man zu denken hat, da sagt man natürlich auch, wenn man angerufen wird von einem Umfrageinstitut, auch wenn es das Levada-Institut ist, sagt man nicht unbedingt, was man denkt. Und deshalb ehrlicherweise allgemeine Aussagen über 70% denken so oder jetzt denken nur noch 40% so, das ist also einfach nicht, sozusagen, ja, sollte man nicht tun.
Auch dieses Mal gab es wieder deutliche Worte von Putin und auch von Ex-Präsident Medvedev. Der Einsatz atomarer Waffen soll weiterhin möglich sein. Was hat es damit auf sich? Und was würden Sie sagen, wie realistisch ist es, dass diese Drohung wahr wird? Oder bleibt es einfach dabei, dass Putin das gerne als Nebelkerze vor sich her trägt?
Also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass es sozusagen einen rhetorischen Shift gab bezüglich dieser ganzen Atomfrage. Vorher in den letzten Wochen und fast Monaten wurde ein atomarer Gegenschlag beziehungsweise eine Atombombe bezüglich Ukraine in den Medien diskutiert. Gerade in diesen krawalligen Talkshows hat man da ganz offen darüber diskutiert, wie weit die fliegen können, wie effektiv die sind und so weiter und so fort. Und es hat sich aber die politische Elite nie zu eigen gemacht. Und jetzt mit der Ansprache von Wladimir Putin war es zum ersten Mal so, dass er selbst von einem nuklearen Erpressungspotenzial des Westens gesprochen hat. Also er hatte dann ganz explizit gesagt, die Ukraine fordert jetzt Atomwaffen an. Damit kommen die Atomwaffen noch näher an uns heran sozusagen. Und das ist extrem gefährlich und sie wollen uns vernichten. Und hat das alles in so eine Verteidigungserzählung mit eingewoben, die halt extrem gefährlich ist. Also im Sinne von, wir greifen, also ist ja die große Erzählung, wir greifen nicht an, aber was auch diese Atomwaffen anbelangt, eben dann sozusagen, naja, wir werden atomar erpresst und wir müssen darauf irgendwie reagieren. Und dann hat er auch noch ganz explizit gesagt, dass wir uns vorbehalten, die Territorien, die dann zu dem russischen Staatsterritorium gehören, mit allen Mitteln, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen und darauf zu reagieren. Also man weiß nicht, was dann tatsächlich kommen wird, aber es liegt zumindest als Möglichkeit rhetorisch auf dem Tisch.
Über die aktuellen Entwicklungen in Russland nach der sogenannten Teilmobilmachung zum Ukraine-Krieg habe ich gesprochen mit der ARD-Korrespondentin Annette Kammerer. Vielen Dank für Ihren Zeit und einen angenehmen Tag.
Vielen Dank.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Ludwig Wittgenstein, Philosoph. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war der Montag bei Wach und Wichtig. Wir hören uns morgen wieder und ich könnte mir vorstellen, also ich weiß es nicht genau, ich will nicht unken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es morgen auch um die Wahl in Italien geht. Die ja wirklich, also mittlerweile habe ich das Ergebnis gesehen, ich muss sagen, also das muss ich erstmal, das ist ja so irre, was die Italiener da machen. Also ich glaube, das muss ich erstmal verarbeiten. Das muss ich erstmal, da habe ich noch keine Meinung zu. Ich habe noch keine Meinung und dass ich mal keine Meinung habe, das ist selten. Das ist wirklich selten, aber heute ist es so und ich stehe auch dazu. Deswegen morgen habe ich dann eine, vielleicht, möglicherweise. Mal gucken, ich lese jetzt erstmal die Zeitung von gestern nochmal. Da steht sicher einiges drin, was mir helfen wird für morgen zu Italien. Bis dahin. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.